Also wir sagen ganz klar, eine Vollverschleierung, die steht einfach der freien Entfaltung der Persönlichkeit entgegen. Ne? Also Artikel 2 Grundgesetz, das da sagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Wir sagen also, die Vollverschleierung verletzt die Menschenwürde der Frau und ist auch ein Ausdruck von Sexismus. Ja, denn die Frauen werden durch diese Vollverschleierung auf ihr Geschlecht reduziert und auch zum sexuellen Objekt degradiert. Denn Männer werden sozusagen zu willensschwachen und triebhaften Wesen herabgewürdigt, die sozusagen auf die weiblichen Reize hereinfallen. Und deshalb müssen die Frauen dafür sorgen, dass sie diese weiblichen Reize nicht nach draußen tragen. Also diese optisch-sexuellen Reize müssen sie verhüllen, damit Männer nicht verführt werden und damit Männer diesen eben widerstehen können. Und unsere Meinung ist, unsere Position ist, die Vollverschleierung steht eben dieser freien Entfaltung der Persönlichkeit der Frau entgegen.
Ein Menschenrecht ist die Burka jedenfalls nicht, so sagt es der Dirk Schümer, Europakorrespondent der Welt. Im Urteil wird ja unterstrichen, die Verhüllungsverbote hätten zum Ziel, die Bedingungen des Zusammenlebens zu garantieren. Sie haben es ja schon genannt, durch welchen Artikel dies unterstützt wird. Gibt es da noch zusätzliche, die eure Position oder die Position des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte unterstützt?
Ja, also natürlich ist es auch ganz klar, auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also Artikel 3 Grundgesetz. Darauf berufen wir uns auch. Wir sagen eben, wenn eine geschlechtsspezifische Kleidung vorgeschrieben ist, ja, also bei Religionsgemeinschaften, die das so einschränken, gerade auch für Frauen, dann ist Gleichberechtigung von Mann und Frau einfach getrübt, ja. Und das würde bedeuten, wenn wir jetzt eben mit Religionsgemeinschaften oder mit sehr stark patriarchalen Gemeinschaften, die sehr oft Religionsgemeinschaften sind, konform gingen und sagen, na ja, das ist deren Kultur und diese geschlechtsspezifische Kleidung für Frauen ist eben deren Kultur oder deren Religion, dann wäre das eine total falsch verstandene Toleranz. Wir sagen ganz klar, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bedeutet auch gleiche Chancen für Männer und Frauen und Diskriminierung der Frauen durch eine Kleidungsordnung bedeutet Unfreiheit und ein Verstoß gegen die Gleichberechtigung.
Was sieht der Koran bezüglich der Verschleierung von Mann und Frau eigentlich vor?
Ja, das ist nämlich sehr interessant und da entzünden sich die Geister. Also es gibt verschiedene Verse über die Kleidung der Frau im Koran und zwar interessanterweise genau 3. Und diese 3 Verse, die beinhalten überhaupt keine konkrete Beschreibung. Sie werden auch sehr unterschiedlich interpretiert. Je nach islamischer Strömung gibt es da unterschiedliche Auffassungen, ob zum Beispiel die Verhüllung des Gesichts vorgeschrieben ist oder Gesicht und Hände der Frau verhüllt werden müssen oder sichtbar sein dürfen. Es gibt zum Beispiel die Aleviten, die kennen überhaupt kein aus dem Koran abgeleitetes Gebot, ein Kopftuch zu tragen. Nichtsdestotrotz wird also eben verschiedentlich interpretiert, strenger ausgelegt, weniger streng ausgelegt, eben diese Verse, die sich damit befassen. Man kann aber grundsätzlich sagen, dass das Gros der Muslime in Deutschland sicherlich nicht die Auffassung teilt, dass die Kopftuchpflicht eindeutig aus dem Koran hervorgeht, sondern das sind so im innerislamischen System diskutierte Strömungen. Und man könnte jetzt auch sagen, okay, die Religion ist für den Menschen da, das wäre die freie Interpretation und die geschlossene Lesart könnte dann eben heißen, naja, der Mensch ist dazu da, Regeln zu befolgen. Nur das sind also innerislamische Streitigkeiten darüber. Tatsächlich ist es so, es gibt keine konkrete Anweisung im Koran, ob sich eine Frau verschleiern soll oder nicht. Ich kann hier ein bisschen ins Detail gehen. Also das zentrale Ding ist wohl die Sure 24, Vers 31. Das ist dieser zentrale Vers zum Kopftuch, der da sagt, und sagt den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Augen niederschlagen und ihre Keuschheit bewahren, den Schmuck, den sie tragen, nicht offen zeigen, soweit er nicht normalerweise sichtbar ist, und ihre Tücher über ihre Busen ziehen. Das ist so dieser zentrale Vers von diesen dreien, der eben interpretiert wird. Und jetzt kann man lange darüber philosophieren, was das Wort Schmuck bedeutet. Ja, ist das wirklich der Schmuck, den man nach außen zeigt? Ist es der Schmuck der Hände, also tatsächlich echter Goldschmuck, also Goldschmuck an Ringen oder im Gesicht? Oder ist es auch etwas Übertragenes, eine umfassendere Vorstellung? Also ist das Gesicht zum Beispiel selbst schon ein Schmuck? Ne? Das sind alles so innerislamische Diskussionen auch. Tatsache ist, es geht immer um die weibliche Sittsamkeit. Es geht immer um den Körper der Frau, der die Ehre des Mannes ist oder die Ehre der patriarchalen und fundamentalistischen und islamistischen Familiencommunity oder Community generell. Und das Interessante ist eben, dass ja die Frauenkörper oder die Frauen sind die Träger der Ehre des Mannes oder die Träger der Ehre der Familie. Und wenn diese Ehre verspielt wird, und das tut die Frau allein schon durch die Verhaltensabweichung von der gesellschaftlichen Norm, ja, wenn diese Ehre verspielt wird, kann eine Frau sie nicht wieder zurückgewinnen. Das kann nur ein Mann. Und insofern sagen wir eben auch, ja, die Frauen können eigentlich nur alles falsch machen. Ne? Sie sind gezwungen, in einem System ihre Ehre zu bewahren, und schon also der leiseste vermutete Ausbruch aus dieser Verhaltensabweichung, also aus dem Verhalten, also die Verhaltensabweichung, die führt dann schon dazu, dass sie die Ehre der Familie verspielt hat und somit ihre Sittsamkeit verloren hat. Subsumierend, der zentrale Vers zum Kopftuch ist einer, der sich um mehr oder weniger um den Schmuck dreht, ja, nicht um das Kopftuch selbst. Es gibt keine zentrale Vorschrift, ob das Kopftuch getragen werden muss oder nicht. Und die Auslegungsvarianten innerhalb der islamischen Strömungen sind verschieden.
Die Übergänge zwischen Zwang und Glauben sind recht schwammig. Wenn sich also eine Frau freiwillig ohne Zwang verschleiert, hieß es dann schlussfolgernd, sie hätte das Recht dazu. Wie begegnet ihr dieser Aussage?
Terdefam sagt, Frauen, die die Vollverschleierung freiwillig wählen, vermeintlich freiwillig wählen, das stellen wir in Frage, denn meistens ist es ein extrem starker Druck aus dem sozialen Umfeld, das auf diese Frauen wirkt. Das ist also die Familie und das ist auch die Moscheegemeinde. Das sind einfach ganz starke Konstrukte, und sehr oft sind ja auch die Frauen, wie gesagt, Trägerinnen der Ehre der Community, also der Familie oder der Ehre der Männer, so dass also die Community selbst, die Familie, die Community und die Männer eben auch diesen Druck ausüben, ehrbar und sittsam zu sein. Das heißt, Frauen, die Vollverschleierung wirklich freiwillig tragen, wirklich selbstentschieden und freiwillig tragen, das stellen wir in Frage. Das sollte man generell in Frage stellen angesichts des großen Drucks, der auf diesen Frauen lastet, Trägerin der Ehre zu sein, seitens der Familie, seitens der Community, seitens auch der Moscheegemeinde.
Nach der Redakteurin der Zeit, Parvin Sadik, bewirke das Verbot der Verschleierung eine weitere Unterdrückung. Frauen könnten nun von ihren Männern aus nur noch zu Hause bleiben und würde sie nur in ihrer Unfreiheit bestätigen, denn eine unterdrückte Frau bliebe auch ohne Schleier eine unterdrückte Frau. So oder so seien sie in ihren Freiheiten beschränkt. Das ist ja ein Widerspruch zu dem, was sich Terre de Femme mit dem Verschleierungsverbot ersehnt. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?
Ja, wir wünschen uns tatsächlich sowohl für Mädchen wie auch für erwachsene Frauen eben Freiheit. Mädchen und Frauen sollen sich gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei entwickeln können und so auch leben können. Und ja, es gibt dieses Argument sehr häufig, dass man sagt, okay, durch das Verbot der islamistisch bedingten Vollverschleierung würde man die Frauen also in die Wohnung verbannen und ihnen so die gesellschaftliche Teilhabe nehmen, weil die Männer sie dann sozusagen nicht rauslassen würden, sondern in die Wohnung eben sperren. Und da sagen wir, nee, also das Gefängnis aus Stoff ist gleichbedeutend mit dem Gefängnis in der Wohnung. Das wird dann nur ausgetauscht. Ja. Also das höhere Gut ist das zu sagen, Frauen können ohne Kopftuch, müssen ohne Kopftuch draußen teilhaben können an der Gesellschaft. Ja. Wie gesagt, ein Gefängnis kann nicht durch das andere, oder ein Gefängnis wird durch das andere ausgetauscht. Ja. Das Gefängnis aus Stoff, was nur ein übertragenes ist von dem Gefängnis der Wohnung. Also das höhere Ziel ist eben das, zu sagen, Frauen sollen rausgehen können auf die Straße und sollen selbstbestimmt, gleichberechtigt und frei leben können. Und deshalb ohne Vollverschleierung.
Dem französischen Innenministerium zufolge tragen in Frankreich von den 5 Millionen Muslimen höchstens 2000 Frauen einen Schleier wie die Burka oder den Niqab. In Deutschland dagegen sind das nur 4 Millionen Muslime, von denen es von der Bundesregierung keine Erkenntnisse über die Anzahl der Burka- und Niqab-Trägerinnen gibt. Zahlenmäßig betrifft das nur wenige Betroffene. Wie entgegnet ihr dem Argument, dass das Verschleierungsverbot sei unter anderem aus Sicherheitsbedenken und zum Schutz vor fundamentalistischem Islam beschlossen worden?
In der Tat ist es so, die Zahlen sollten hier keine Rolle spielen. Wenn es um eine Menschenrechtsverletzung geht oder eben um eine Menschenrechtskonformität, dann sollte es uns als Gesellschaft auch betreffen, wenn es nur wenige Burka- oder Niqab-Trägerinnen gibt. Es ist ja die Tendenz hin zu eben der Unfreiheit der Frau oder zu der Diskriminierung der Frau, die uns erschrecken und aufhorchen lassen, die uns erschrecken machen sollte und aufhorchen lassen muss. Insofern spielt es keine Rolle, um wie viel Burka oder Niqab-Trägerinnen es sich tatsächlich handelt. Auch für diese Burka- und Niqab-Trägerinnen ist es wichtig, gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei leben zu dürfen. Deshalb ohne diese Vollverschleierung.